Deutschlandfunk, der Tag. G7-Gipfel in Italien, das heißt auch, auf einem verwahrlosten Kreuzfahrtschiff einquartiert werden, in dem es von der Decke tropft, Toiletten verstopft und die Duschen kaputt sind und man stundenlang für kaltes Essen anstehen muss. Wenn ihr jetzt denkt, Moment mal, das klingt ja gar nicht nach G7-Glam und so fies würde ja selbst die Postfaschistin Meloni ihre Gäste nicht bestrafen, stimmt. Aber fest steht, auf diesem Kreuzfahrtschiff wurden die rund 2500 Polizistinnen und Polizisten untergebracht, die den Gipfel schützen. Die dürfen jetzt umziehen, weil sie protestiert haben lange und können hoffentlich einigermaßen ausgeruht diesen Gipfel im Luxusresort schützen, wo ja Biden, Zelensky, Scholz und erstmals auch der Papst zusammenkommen. Zur Begrüßung hat die Gastgeberin schon mal für sich geworben. Passenderweise mit einer nautischen Metapher, hört ihr am Ende.
Natürlich bedeutet eine starke Regierung, dass deine Gesprächspartner wissen, dass sie mit dir länger zu tun haben. Und es bedeutet, dass Italien ein Anker sein kann.
Besser Anker als Kreuzfahrtschiff, würde ich sagen, in dem Kontext. Wir sprechen gleich über die wichtigsten Themen des G7-Gipfels und die anschließende Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz und was man da erwarten kann. Außerdem, das Bundesbildungsministerium ließ offenbar prüfen, ob kritischen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern Fördergelder gestrichen werden können. Nun fordern einige den Rücktritt der Ministerin. Nimmt sie es nicht so genau mit der Wissenschaftsfreiheit? Sprechen wir drüber in dieser Episode von der Tag. Heute ist der 13. Juni 2024. Ich bin Steffi Rohde. Schön, dass ihr dabei seid. Hauptsache weg, könnte sich Olaf Scholz gerade denken. Also nicht weg aus dem Amt, sondern aus Deutschland. Nachdem die SPD ja mit 13,9% bei der Europawahl abgestraft wurde, versucht die Führung ja ganz gezielt die Frage wegzuturfen, ob jemand seinen Posten räumen muss. Verantwortung übernehmen, wie das ja so schön heißt. Weg jedenfalls ist erstmal der Kanzler. In Apulien, in Italien, wo die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der 7 führenden Industrienationen sich heute treffen. Am Samstag dann geht's wiederum weiter in die Schweiz zur Friedenskonferenz für die Ukraine. Und vor wenigen Stunden in Apulien angekommen ist Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Stefan, du warst ja mit Scholz im Flieger. Ich weiß, es ist schwierig, jetzt darüber konkret zu reden, weil da vieles auch unter drei ist, also nicht so nach außen dringen darf. Aber welchen Eindruck hattest du denn von einem Kanzler, der ja offenbar mit seiner Friedensinszenierung nicht punkten konnte bei dieser letzten Wahl?
Ja, Steffi, du sagst das, das ist unter drei. Das ist so dieser journalistische Fachausdruck für Hintergrundgespräche, aus denen man nicht direkt berichtet. Also wir hatten im Flug auch ein Gespräch mit dem Bundeskanzler. Der war eigentlich ziemlich gut aufgelegt. Also das war kein angeschlagener Mensch, den wir da gesehen haben. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man als Bundeskanzler, das kannten wir ja schon früher von Angela Merkel, eben tatsächlich immer die Möglichkeit hat, dann, wenn es ihnen echt schwierig ist, sozusagen sich auf die internationale Bühne zu retten und zu hoffen, dass etwas von dem Glanz der großen Welt da auf einen dann vielleicht abstrahlt. Das ist hier jetzt aber natürlich ziemlich gemischt. Also als wir heute Vormittag da ankamen in der Nähe von Bari auf einem Militärflughafen, da landete unmittelbar hinter uns dann die Maschine des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Naja, also da kommt einer an, der ist mindestens genauso gerupft wie der deutsche Bundeskanzler.
Okay, verstehe. Reden wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen mehr drüber. Wenn du jetzt sagst, diese internationale Bühne, auf der Scholz sich dann auch präsentieren kann, vielleicht da auch ein bisschen mehr noch glänzen kann. Wie schätzt du das denn ein? Weil jetzt zum Beispiel Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der hat ja die Bundesregierung aufgefordert, wirklich konkret auch über Friedensverhandlungen in diesem Ukraine-Komplex zu sprechen. Kann Scholz, muss Scholz da jetzt nach dieser desaströsen Europawahl seine Strategie doch irgendwie anpassen vielleicht?
Also so viel kann man in jedem Fall sagen. Natürlich ist seine Botschaft jetzt, dass er sich an sich bestätigt fühlt in seinem Kurs der Besonnenheit. Nicht zuletzt dadurch, dass er sieht, dass diejenigen, die so bei der Wahl gepunktet haben, also das Bündnis Sahra Wagenknecht und die AfD, dass die eben, was die Ukraine angeht, einen viel kritischeren, radikaleren, wie immer man das nennen will, Kurs fahren und er sich als jemand sieht, der genau diese Stimmungen in der Bevölkerung eigentlich seit langem ja wahrgenommen hat, immer wieder gesagt hat, die Stimmung in der Bevölkerung ist auch eine andere. Das war ein Vorwurf, den hat er uns Journalisten immer wieder gemacht, als die, die in den Medien transportieren, wenn wir Diskussionen über die Lieferung von Waffen, am Anfang der Kampfpanzer Leopard, jetzt der Taurus, wenn wir die also immer wieder so hochtreiben. Also persönlich, glaube ich, sieht sich Olaf Scholz nach wie vor auf dem richtigen Kurs. Aber natürlich sieht er, in welche Bedrängnis er da kommt. Einerseits zwischen einer Wählerschaft, auch in der eigenen Wählerbasis, die auch diesen Kurs noch zu abenteuerlich findet, diesem Kurs mit Blick auf Waffenlieferungen eben sehr kritisch gegenübersteht. Und auf der anderen Seite dann ein internationales Umfeld, das sich jetzt hier auch beim G7-Gipfel nochmal zusammenschart, auch physisch an der Seite von Volodymyr Zelensky, um zu signalisieren, wir unterstützen diesen Abwehrkampf der Ukraine weiter mit Waffen, mit massiver Unterstützung, mit 9 Milliarden Krediten, die die Ukraine dann entweder für Rüstungsgüter, für Waffen oder auch für den zivilen Wiederaufbau ausgeben kann.
Und da wurde ja lange diskutiert, was man mit diesen eingefrorenen Guthaben der russischen Zentralbank machen soll. Da gibt es jetzt diesen Plan, ne?
Ja, da wird es jetzt ein bisschen technisch. Das ist also so, dass es jetzt schon vor diesem Treffen der Staats- und Regierungschefs in der G7-Gruppe eine Einigkeit gab, dass man als Signal, auch dass man hier nicht mit leeren Händen steht, dass man nochmal 50 Milliarden US-Dollar Kredite für die Ukraine mobilisieren will. Und diese Kredite, die müssen für den Fall von Ausfällen abgesichert werden. Und das war die Frage, wie macht man das? Und da weiß man, es liegen in Europa, in europäischen Banken, bei europäischen Fonds, liegen russische Vermögenswerte. Und zwar in erheblichem Umfang, 260 Milliarden Euro liegen dort angelegt, russische Werte. Auf die hat man seit langem schon einen Blick. Da gibt es seit langem schon welche, die sagen, die nehmen wir uns einfach, die holen wir uns. Da gab es das Gegenargument, wenn man sowas anfängt, dann fängt man da eine Spirale an. Und manche weisen dann auch darauf hin, da gibt es auch noch deutsche, europäische, westliche Werte, die in Russland liegen, Werte, Immobilien und anderes von westlichen Unternehmen in Russland. Also so weit will man nicht gehen, aber es gibt jetzt eine Einigung, dass man Zinserträge, die diese russischen Vermögenswerte in Europa abwerfen, dass man die einsetzen will, um die Kredite für die Ukraine abzusichern.
Mhm. Ein weiteres Thema wird vermutlich auch der Friedensplan für Gaza sein und vermutlich auch, wie man die Resolution des UN-Sicherheitsrats umsetzen kann. Was glaubst du, wie wichtig ist das auf der Agenda?
Ja, das wird eine Rolle spielen. Da gibt es eine eigene Gesprächsrunde. Eines der Hauptthemen ist der Frieden im Nahen Osten. Ich gehe fest davon aus, dass sich die G7 da ziemlich geschlossen hinter den Plan von US-Präsident Joe Biden stellen, den Waffenstillstandsplan, von dem Biden ja sagt, dass der auch von der israelischen Regierung schon die Zustimmung habe. Da kann man sich ja nicht so ganz sicher sein. Aber dann darf man ja nicht vergessen, ist diese G7-Runde seit langem ja nicht nur das Treffen dieser sieben starken, früher konnte man sagen, die stärksten Wirtschaftsnationen der Erde, sondern da kommen eben auch die anderen, die aufstrebenden Mächte dazu. Und das ist jetzt hier auch eine lange Liste, also vom indischen Premier Modi, der auch gerade eine Wahl hinter sich hat. Der türkische Staatspräsident Erdogan ist hier, eine ganze Reihe von afrikanischen Staats- und Regierungschefs. Und wenn es da dann um den Dialog mit dem globalen Süden geht, da kommt da natürlich nochmal dieses ganz eigene Gespräch über den Frieden im Nahen Osten und auch mit dem Vorwurf natürlich immer, dass der Westen da so lange eben zu einseitig, zu fest an der Seite Israels stand und man den Blick immer wieder auch auf das Leid und das Schicksal der Palästinenser lenken wird. Das wird den G7-Staats- und Regierungschefs auch hier in Süditalien begegnen.
Und wie schätzt du das ein? Ist das eine Performance, wo man dann so tut, als würde man den anderen zuhören? Oder merken die G7, dass sie wirklich zuhören müssen und dass sich da auch Machtverhältnisse verschoben haben?
Nein, das merken die seit langem. Also gar nicht erst nur seit dem 7. Oktober und der Eskalation des Nahostkonflikts, sondern das ist im Grunde eines der Themen, die da verhandelt werden, seitdem die westlichen Mächte mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, gerade bei den Vereinten Nationen, immer auch um die Unterstützung des sogenannten globalen Südens, etwa bei Abstimmungen in der UN-Vollversammlung, geworben haben. Und seitdem waren die immer wieder damit konfrontiert, dass ihnen gesagt wurde, naja, wenn ihr so auf das Völkerrecht pocht und jetzt mit Blick auf die Ukraine sagt, das ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Was ist dann mit der Situation in der Westbank, mit der israelischen Besatzungspolitik, die so oft von den Vereinten Nationen als Bruch des Völkerrechts markiert worden ist und wo der Westen damit konfrontiert war, dass er da nicht genügend getan hat. Und das habe ich seit langem beobachtet, dass man da nach Wegen gesucht hat, zu zeigen, schon vor dem 7. Oktober, wir verstehen da was, wir nehmen da was wahr und werden unser Verhalten möglicherweise hier und da auch verändern. Das ist natürlich jetzt seit dem 7. Oktober nochmal eine neue Situation, aber das wird hier eine Rolle spielen.
Frieden, das ist ja auch ein Thema für den Papst. Der sorgt für eine Premiere auf einem G7-Gipfel. Das ist nämlich das erste Mal, dass ein Papst teilnehmen wird. Aber jetzt habe ich gelesen, der Papst soll über künstliche Intelligenz sprechen. Und da habe ich mich ganz kurz gefragt, ist das wegen dieses mit KI erstellten Bildes, wo der Papst ja gezeigt wird in so einer stylischen weißen Daunenjacke, dass der jetzt sagt, komm, ich erzähle euch mal was über KI, nachdem ich so famous geworden bin mit diesem Bild?
Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe wirklich mich auch gewundert. Also zum ersten Mal ist der Papst in Person bei so einem G7-Gipfel dabei. Das ist sozusagen ein Coup der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, dass sie den Papst hierher bewegt hat und dann zu diesem Thema künstliche Intelligenz. Also da wird sicherlich um ethische Fragen der künstlichen Intelligenz gehen. Da wird man dem Papst zuhören. Und ich bin dann auch mal gespannt, wie der sich damit auseinandersetzt. Der Vatikan ist ja auch, darf man nicht vergessen, ist eine Medienmacht mit seinen eigenen Medien, auch in den sozialen Medien unterwegs, und zwar immer mehr unterwegs. Und insofern gibt es da vielleicht auch eine ganz eigene Kompetenz und ganz eigene globale Erfahrung dieser zumindest spirituellen Weltmacht, Papst und Vatikan.
Lass uns noch kurz einen Ausblick wagen. Es geht ja weiter zur Friedenskonferenz für die Ukraine. Wird in der Schweiz stattfinden am Wochenende. Zuvor gab es ja jetzt schon diese Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin. Das heißt, das ist so ein Dreiklang quasi. Frieden ist ja auch ein riesig großes Wort. Was kann man denn erwarten von diesem Treffen am Wochenende?
Ja, ich glaube, wir werden sehen, für dieses Treffen jedenfalls ist das Wort Frieden wahrscheinlich zu groß. Das habe ich auch immer wieder in vielen Gesprächen erlebt, dass die Leute gesagt haben, also und wird das da, dann wird am Ende dann der Frieden stehen, so ungefähr. Das ist natürlich eine völlig überzogene Erwartung, schon deswegen, weil Russland ja zu diesem Treffen in der Schweiz nicht eingeladen ist. Man sieht das im Grunde als Teil eines Prozesses. Da hat es ja schon vorher Treffen gegeben, die man ganz bewusst nicht in den klassischen Unterstützerstaaten, in den westlichen Unterstützerstaaten der Ukraine gemacht hat, sondern zum Beispiel in Jeddah, in Saudi-Arabien, wo man auch versucht hat, diese Einbindung des globalen Südens von weiten Teilen der Welt, die dem Westen an sich eher skeptisch gegenüberstehen, die sozusagen für die Unterstützung der Ukraine, für die Linie der Einhaltung des Völkerrechts zu gewinnen. Und da ist diese Konferenz jetzt in der Schweiz, auf Einladung der Schweiz, ist jetzt ein weiterer Schritt. Die Hoffnung war ja, dass man da noch viel mehr Länder und ganz besonders China mobilisieren kann. Das war ein Thema vor einigen Wochen beim China-Besuch des Bundeskanzlers, der darum geworben hat nochmal, dass China sich auch in diesem Prozess engagiert. In Jeddah hatten die da zumindest ein paar Diplomaten da auch mit dabei. Hier wird China jetzt nicht stattfinden und wir wissen nach wie vor noch nicht genau, wer da alles genau dann kommen wird. Und ich glaube, das wird schlicht das Entscheidende sein. Wie viele Länder allein werden da präsent sein? Welche genau werden das sein? Wie weit fruchtet diese Initiative, die natürlich darauf abzielt, dass man Unterstützung für den Friedensplan des ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky sucht, der an diesem Treffen in der Schweiz teilnehmen wird.
Und sag mal, wie ist das für dich? Also ist das so ein bisschen Karawane zieht weiter? Also dass ihr da jetzt alle sozusagen miteinander immer diese Schritte macht? Von einem zum anderen?
Ja, das ist jetzt wirklich so. Ja, also man fliegt da hin und her. Jetzt auch hier, du hörst das im Hintergrund. Ich bin hier in einem großen internationalen Medienzentrum. Jetzt gleich packe ich zusammen, dann geht das weiter in irgendein, und das ist weit entfernt von dem eigentlichen Treffen, das da in so einem
Luxushotel,
so einem Kunstdorf da stattfindet.
Aber du wirst nicht in diesem Kreuzfahrtschiff untergebracht, in diesem Verwahrlosten, ne? Da seid ihr nicht.
Ja, schön wär's. Nee, wir sind dann irgendwo nachts hier in einem Hotel am Hafen von Bari irgendwo. Mal gucken, okay, was das für eine Absteige ist. Und nachher, man nähert sich dann diesem Gipfelort an und da sind dann ist irgendwo eine Zone, wo wir dann auch zumindest mit Beratern des Bundeskanzlers, mit Ursula von der Leyen, gibt es eine Verabredung später in der Journalistengruppe. Also da kommt man dann mit Leuten zusammen und erfährt etwas mehr als hier in diesem Pressezentrum, das wirklich weit davon entfernt ist, von dem eigentlichen Gipfelgeschehen.
Jo, du bleibst auf jeden Fall für uns dran. Wir werden bestimmt auch nochmal sprechen. Dank dir, Stefan, erstmal für den Moment.
Tschüss, Steffi.
Also eins kann man ja schon mal sagen, heute war definitiv ein anstrengender Tag für die Bundesbildungsministerin. Bettina Stark-Watzinger, die musste nicht nur die BAföG-Reform durch den Bundestag bringen, sondern sie muss sich auch noch selber verteidigen gerade. Ihr wird vorgeworfen, versucht zu haben, gegen kritische Hochschuldozentinnen und Dozenten vorgehen zu wollen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Sache, da gab es so Anfang Mai mal einen Brief von hunderten Dozentinnen und Dozenten, die das Recht auf friedlichen Protest und auch auf Besetzung von Unigelände hochgehalten haben mit Blick auf die pro-palästinensischen Demos und gesagt haben, auch wenn man inhaltlich mit denen überhaupt nicht übereinstimmt, diese Rechte, die haben die schon. Und dieser Brief, der hat die Bildungsministerin richtig auf die Palme gebracht. Sie sei fassungslos, hat sie damals gesagt. Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio. Die Ministerin hat es offenbar jetzt nicht nur bei dieser Meinungsäußerung gelassen. Also nicht nur gesagt, sie ist fassungslos, sondern auch was anderes gemacht, oder?
Naja, man kann, da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt, ihr persönlich diesen Vorgang nicht anhängen. Es gibt keine Beweise dafür angesichts dieser neuesten Recherchen, dass sie selbst nun offenbar hat prüfen lassen, ob Fördermittel für unliebsame Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen entzogen werden könnten, die eben diesen offenen Brief, du hast ihn erwähnt, unterschrieben haben gegen die polizeiliche Räumung dieses Pro-Palästina-Camps an der Freien Universität in Berlin. Man darf vermuten, dass es natürlich über ihren Tisch ging. Es ist aber nicht nachweisbar im Moment so. Es ist aber ein wichtiger Vorgang und sie äußert sich nicht dazu. Sie dementiert es auch nicht. Es gibt nur Äußerungen vom Ministerium, die diesen E-Mail-Verkehr, diese Recherche dort, die von den Kollegen von Panorama, von dieser Redaktion dort veröffentlicht worden sind, die diese E-Mails bestätigen, aber die sagen, alles halb so wild, der Vorgang ist abgeschlossen. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was da eigentlich vorgefallen ist, oder, im Ministerium? Ne?
Ja, total gerne, mach das bitte.
Also es ist so, dass es da offenbar Bestrebungen gab in der Leitung, man kann nicht genau sagen, wer es war, aber schon in der Leitung des Ministeriums, zu schauen, wer hat eigentlich da genau unterschrieben unter diesem offenen Brief und könnte man denn eventuell Bundesfördermittel zurückziehen für diese Menschen, zum einen. Und zum anderen, ob es eventuell, das war eine juristische Prüfung, ob es eventuell strafrechtliche Konsequenzen geben könnte, so Richtung Aufforderung zu Straftaten oder Volksverhetzung oder ähnliches mehr. Also diese ganze Debatte, stehen denn diese Forschenden noch auf dem Boden des Grundgesetzes, was ja immer wieder sozusagen als Begriff da immer wieder aufgebracht worden ist. Mhm. Das ist recherchiert worden, das ist auch Thema, aber jetzt sagt das Ministerium, ja, es gab diesen Vorgang, er ist aber abgeschlossen und versucht das so wirklich auffällig runterzukommen.
Ich habe noch mal eine kurze Nachfrage, ne, weil du sagst, man weiß nicht, wer aus der Führung das war, aber diese E-Mails, die sind doch öffentlich gemacht worden. Da muss doch ein Absender draufstehen, oder?
Aber keine konkreten Namen. Da steht nur okay. Leitung oder Referatsleitung oder stellvertretende Referatsleiter, Referatsleiterin. Man kann auch das Geschlecht nicht genau ausmachen. Es gibt keine Namen, das ist geschwärzt.
Und jetzt ist es ja so, dass die Staatssekretärin Sabine Döring sich geäußert hat, also was gepostet hat, wo sie sagt, der Entzug von Fördermitteln, der habe in der Hausleitung nicht zur Debatte gestanden. Aber in den E-Mails wird doch, wenn ich das richtig gelesen habe, genau darum gebeten, also zu prüfen, ob Fördermittel entzogen werden können. Also sind die E-Mails gefälscht oder sagt die Staatssekretärin die Unwahrheit?
Ja, also ehrlich gesagt, das ist ein ziemlicher Widerspruch, der mir auch aufgefallen ist. Es gibt ja hier diese Regierungspressekonferenzen, wo die verschiedenen Ministerien in der Bundespressekonferenz, da wo wir sitzen, ihre Sprecher schicken, Sprecherinnen schicken, um zu aktuellen Themen Stellung zu nehmen. Da habe ich gestern die Gelegenheit einfach ergriffen und habe die Sprecherin des Bundesbildungsministeriums angesprochen auf dieses Statement von der Staatssekretärin. Und da war von ihr im Grunde genommen nur zu hören, sie hat das eigentlich, Wagemann heißt sie, sie hat im Grunde genommen dieses Statement einfach nur vorgelesen und auf weitere Rückfragen gar nicht geantwortet. Vielleicht hören wir einfach mal rein.
Die rechtliche Überprüfung hat dann ergeben, dass der Inhalt des Briefes von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Damit erübrigen sich Diskussionen über formale Konsequenzen. Und der Entzug von Fördermitteln in Reaktion auf den offenen Brief stand in der Haushaltung nicht zur Debatte.
So, Jutta Wagemann, also eine der Sprecherinnen des Bundesforschungsministeriums. Und wie gesagt, man fragt da so 2-3 Mal nach. Das habe ich versucht, andere Kolleginnen und Kollegen haben es getan. Das war's. Das ist die einzige Kommunikation, die vom Ministerium im Moment kommt. Auch Anfragen von mir an die Ministerin, ob es dazu ein Interview geben könnte oder ein Statement oder ähnliches. Alles nicht aufgegriffen.
Welche Strategie verfolgt die Ministerin da deiner Meinung nach?
Versucht sich zu ducken, würde ich sagen, in dieser sehr schwierigen Situation. Dann haben wir ja noch die BAföG-Reform, darüber wollen wir vielleicht auch noch reden, ist ja auch nicht ganz unwichtig, was da gerade passiert. Auch das ist ja im Grunde genommen so abgelaufen, dass sie keine gute Figur gemacht hat. Sie wollte ja die Sätze der BAföG-Sätze nicht erhöhen, sie wollte den Darlehensanteil auch nicht verringern. Das hat ihr im Grunde genommen, haben ja die Ampelfraktionen reingeschrieben. Die haben das sich genommen im Bundestag und haben das sozusagen nochmal neu formuliert, nochmal neu reformiert. Mehr oder weniger an der Bundesbildungsministerin vorbei. Sie ist im Moment so unter Beschuss, dass sie versucht, sich wegzuducken und versucht, sich da nicht weiter zu äußern. Und vor allem möchte sie natürlich nicht mit diesem Fördermittelskandal irgendwie auch persönlich in Verbindung gebracht werden.
Es gibt aber jetzt sehr krasse Reaktionen, ne? Und zwar nicht von wenigen.
Allerdings, also es gibt heftige Reaktionen und ehrlich gesagt zeigen die auch, dass das, ich sag mal so, die Kommunikationskultur zwischen Bettina Stark-Watzinger und der wissenschaftlichen Community in Deutschland, die war schon immer sehr, sehr schwierig. Ich erinnere an das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, da wollen wir gar nicht in die Details gehen, aber da gab es viel Protest und viel auch Missverständnisse, sicherlich auch auf beiden Seiten, aber man merkte wirklich, dass sie keine wirklich gute Kommunikationskultur in die Unis, in die Hochschulen hat. Und es gab es also dementsprechend auch auf diese Recherchen dort von Panorama auch heftige Reaktionen, dass viele gesagt haben, hier ist die Wissenschaftsfreiheit bedroht, das geht so nicht. Dass man Fördermittel also offenbar an politische Opportunität irgendwie knüpft. Und das Neueste ist tatsächlich ein offener Brief, sehr bemerkenswert, der ist seit heute Morgen öffentlich. Über 800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von großen, renommierten Unis in Deutschland, die sagen, das ist wirklich unerhört. Sowas gab es in der Geschichte der Wissenschaftspolitik in Deutschland in der Form noch nicht. Hier wird also Wissenschaftsfreiheit angegriffen. Hier ist die Kommunikation schwer gestört. Da steht zwar nicht Bundesbildungsministerin, Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger, treten Sie zurück, aber zwischen den Zeilen steht das da schon. Also das erschüttert die Community, es erschüttert die Hochschulen und die Unis. Und es ist schon bemerkenswert, wie schlecht Bettina Stark-Watzinger in dieser Situation kommuniziert.
Ich frage mich ganz grundlegend, was darf denn die Führung eines Bildungsministeriums prüfen lassen? Also hat sie da wirklich eine rote Linie überschritten? Geht das in die Richtung von Einschränkung von Wissenschaftsfreiheit, wie die Kritikerinnen und Kritiker sagen?
Naja, also wenn es tatsächlich darum geht, dass also Forschende an den offenen Brief unterschrieben haben, wie das damals im Mai eben war, sich geäußert haben, ihre Grundrecht auf Meinungsfreiheit genutzt haben, gesagt haben, wir finden die Räumung dieses Pro-Palästina-Camps nicht gut, das ist nicht in Ordnung, das ist unsere Meinung. Natürlich muss das möglich sein. Es ist natürlich völlig inakzeptabel, dass daran wiederum Förderentscheidungen geknüpft werden des Bundesbildungsministeriums. Also man kann das schon, wenn die Ministerin nicht noch andere Informationen hat, die sie ja nicht öffentlich macht, kann man das schon als Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit verstehen. Ja, so ist es auf jeden Fall. Natürlich kann man nicht Fördermittel, schon gar nicht Bundesfördermittel, irgendwie eine politische Opportunität oder eine bestimmte Grundhaltung anknüpfen. Natürlich wird immer wieder überprüft, ja, also sind diese Anträge okay? Ist die wissenschaftliche Forschung wirklich relevant genug? Natürlich, das sind unendliche Anträge, die alle dann auch korrekt sein müssen, das ist gar keine Frage. Aber am Ende müssen die Forschenden mit diesen Mitteln im Rahmen ihrer Forschung das machen können, was sie für richtig halten. Und es kann nicht sein, dass das irgendwie verknüpft wird mit anderen Aspekten. Das ist einfach, das ist nicht vorgesehen.
Und das tut sie in einer Art, würdest du sagen, wenn sie auch, sie stellt das ja alles so unter die Überschrift Kampf gegen Antisemitismus. Und da würde dann halt sagen, so eine Grundhaltung dulden wir nicht und suggeriert damit aber, dass diejenigen, die diesen Brief geschrieben haben, sozusagen Antisemitismus in irgendeiner Form legitim fänden, oder?
Naja, also ich sag mal so, natürlich muss es möglich sein, dass die Bundesbildungsministerin sich auch echauffiert über so einen offenen Brief. Das finde ich in Ordnung. Ich fand die Aufregung gar nicht so gut, dass dann gesagt wurde, ja, wie kann es sein, dass die Bundesbildungsministerin da von Fassungslosigkeit spricht angesichts dieses Briefes und zum Teil sind auch so Begriffe mit Antisemitismus und ähnlichem gefallen. Klar ist die Debatte sehr aufgeheizt, aber natürlich das Grundrecht muss auch für die Bundesbildungsministerin gelten, dass sie sich auch mal echauffieren darf, die darf auch mal kritisieren. Das ist schon okay, aber natürlich darf sie nicht so weit gehen, Steuergelder innerhalb des Bundesforschungsministeriums da auch noch nutzen zu wollen, um ihre Haltung zu verdeutlichen. Das ist nicht in Ordnung.
Heute, du hast es ja schon erwähnt, ne, gab es auch noch die BAföG-Reform. Da steht Stark-Watzinger ja auch total unter Druck. Wieso kommt jetzt doch diese Erhöhung? Was ist da passiert?
Naja, im Grunde genommen wurde ihr das reingeschrieben, ne? Also es ist wirklich, das ist ja wieder der zweite Punkt, wo sie wirklich leider eine schwache Figur macht. Sie wollte ja gar keine Erhöhung, sie wollte eine Nullrunde. Vielleicht doch, weil sie an der Stelle für ihr Ministerium einfach auch ein bisschen sparen wollte. Ich meine, wir stehen ja nun mal vor heftigen Haushaltsverhandlungen. Praktisch alle Ministerien, fast alle Ministerien müssen sparen. Sie muss ja auch ihren Beitrag leisten. Also hat sich gedacht, naja, vielleicht kann man das bei der BAföG-Reform ganz gut machen. Das haben ihr die Ampelfraktion, also die Regierungsfraktion wohlgemerkt, sogar ihre eigene Fraktion, haben wir das nicht durchgehen lassen und haben eine Erhöhung reingeschrieben von 5%, die jetzt vielleicht auch nicht so überwältigend ist, aber immerhin, so dass es auf jeden Fall eine Erhöhung gibt. Und zwar insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, ich will dir jetzt die einzelnen Posten ersparen, wir wollen nicht zu viele Zahlen hier erwähnen, aber am Ende ist es eine Anhebung auf 855 €, wenn man alles zusammenpackt, und wenn man alle Zuschläge mit dazu nimmt, ist es ein Spitzensatz von 992 €. Den könnte man bekommen bei BAföG, wenn alle Faktoren zusammengerechnet werden. Dann wird es ein Startgeld geben für Studierende oder jedenfalls die studieren wollen, die aus ärmeren Haushalten kommen, von 1.000 €, das auch nicht zurückgezahlt werden muss. Also wenn man etwa umzieht oder irgendwo in eine WG sich einmietet oder sich einen Laptop kaufen muss, dass man da so ein Startgeld hat, dann kann man auch ein bisschen mehr dazu verdienen, wenn man irgendwo kellnert oder so. Viele andere Elemente, sodass es insgesamt ja durchaus eine bemerkenswerte Erhöhung ist. Nicht die Welt, aber eine Erhöhung, wo noch viel Spielraum ist. Und das ist alles auch an der Bundesbildungsministerin weitestgehend vorbeigegangen.
Was kann man dann bilanzieren an so einem Tag wie heute? Also, dass die Studierenden im Zweifel happy sein können und die Bildungsministerin letztlich diejenige ist, die hier ganz schwach aussieht?
Also so richtig komplett happy sind jetzt auch nicht alle Studierenden. Vom Studierendenwerk hört man Kritik, man hört natürlich auch aus der Opposition Kritik. Alle sagen unisono, ja, die Erhöhung ist ja erst einmal in Ordnung, aber reicht natürlich angesichts der Inflation und angesichts der gestiegenen Kosten. Und gerade auch in Großstädten, wenn man in München studiert oder in Hamburg, aber auch in Berlin, wird es einfach wahnsinnig teuer für viele Studierende. Da gibt es viel Kritik, dass es einfach viel zu gering ausfällt. Also die ganz große Party wird nicht stattfinden. Ich glaube, da ist es diese BAföG-Erhöhung einfach zu gering und vielleicht auch nicht flexibel genug. Es wurde ja auch darüber diskutiert, ob man das einfach zum Beispiel koppelt, ne, an die Inflation, dass man sozusagen so einen Automatismus drin hat, dass das BAföG sich automatisch erhöht, wenn eben die Inflation höher wird oder wenn die Kosten steigen, dass es da so, kann man ja Formeln entwickeln, dass es nicht passiert, also dass jedes Mal wieder neu reformiert werden muss. Aber das alles, wie gesagt, geht an Bettina Stark-Watzinger vorbei. Übrigens auch bemerkenswert, heute im Bundestag war ja sozusagen die Debatte und dann wurde das Gesetz auch verabschiedet, dass sie nicht sprach. Sie saß zwar auf der Regierungsbank, aber sprach einfach nicht. Das ist total ungewöhnlich für ein Gesetzesvorhaben, das ganz konkret angesiedelt ist an einem Ministerium. Wenn da der Minister oder die Ministerin nicht spricht, das fällt auf. Und auch von den Regierungsfraktionen hat ihr keiner gedankt und gesagt, Mensch, danke, schön, dass wir das alles gemeinsam machen konnten. Nein. Sogar wurde das kommuniziert, dass es da im Hintergrund Probleme gab. Also das war wirklich eine Schwächung von allen Seiten. Die Opposition hat es auch genüsslich aufgegriffen natürlich, hat gesagt, naja, ist ja peinlich, dass hier die Bundesbildungsministerin nicht spricht, wenn es um ein Gesetzesvorhaben geht, was sie betrifft. Ja, also das sind keine guten Tage für die FDP-Forschungsministerin.
Wladimir, ich danke dir sehr für diese Einschätzung.
Sehr gerne.
Und da sind wir auch schon wieder angekommen am Ende dieser Episode von Der Tag. Hinweise oder Rückmeldungen könnt ihr uns gerne schicken an dertag@deutschlandfunk.de. Die Redaktion hat heute Sissi Hertneck gemacht. Ich bin Steffi Rode. Wir beide sagen danke fürs Zuhören und bis ganz bald mal wieder. Ciao, ciao.